begrüße jetzt Günter Wippel. Günter Wippel ist vielleicht älteren Zuhörern bekannt, schon aus den Aktionen in Wiel, so ein bisschen, wer so ein bisschen älter ist. Aber unser Thema heute ist ein ganz anderes. Erstmal hallo, willkommen bei Radio Dreieckland, im Studio bei Radio Dreieckland, im Morgenradio. Schönen guten Morgen, Günter Wippel. Der Günter Wippel ist aber zum ganz anderen Thema da. Es geht heute jetzt um Tuareg. Und er ist da so ein bisschen für uns jetzt der Experte, als Experte, Ansprechpartner. Wie kommt man dazu, sich zu beschäftigen mit dem Thema Tuareg? Günter Wippel.
Ja, das hängt einmal damit zusammen, dass ich schon sehr lange in der Menschenrechtsarbeit aktiv bin. Hing auch damals zusammen mit dem Kernkraftwerk Wiel und all diesen Dingen, wo wir auf diese Thematik des Uranabbaus und die damit verbundenen Verletzungen von Menschenrechten aufmerksam geworden sind. Und im Laufe der Jahre haben wir das auch zur UNO nach Genf geführt und dort haben wir dann Tuareg kennengelernt, die in Mali ursprünglich gelebt haben, dann nach Burkina Faso geflüchtet waren nach der Rebellion. Und so ist ein näherer Kontakt und Einladungen zustande gekommen. Und damit haben wir dann natürlich die Menschen auch vor Ort besucht.
Also das heißt, so seid ihr in das Thema reingewachsen. Also man wird ja festhalten können, Uranabbau gibt es, ich glaube, auch in den indigenen Gebieten in Australien. Es gibt es in, das war, glaube ich, auch, so habt ihr, glaube ich, auch angefangen. Also die, es gab ja mal den netten Film, der hieß, glaube ich, das unter der Regenbogen.
Nee, na klar, das ist das.
Genau.
Ich weiß den Titel auch nicht mehr ganz
genau. Auch nicht mehr ganz genau.
Jedenfalls die Regenbogenschlange von Australien.
Ja, genau. Da ging es um Australien. Und ihr habt festgestellt, sowas gibt es zum Beispiel auch in Gebieten oder in Gebieten, wo Tuaregs sind. Jetzt müssen wir vielleicht als erstes mal für unsere Hörer klar machen, was sind Tuaregs? Wenn ich jetzt mit meiner Naivität anfange, dann sage ich, habe ich vage in Erinnerung, Nomaden. Und wenn man Nomaden sagt, dann hat das irgendwas zu tun mit dem Klima, mit den Bodenbeschaffenheiten und mit dem Gebiet. Und es hat zugleich was zu tun, dass es überhaupt nichts, dass Grenzen da offensichtlich was sind, die mit den Lebensweisen überhaupt nichts zu tun beziehungsweise feindlich sind. Also vielleicht erklärst du uns mal oder mir erstmal, wo leben die Tuaregs, wo sind sie unterwegs und...
Na, also die Tuareg leben, im Übrigen möchte ich vielleicht erwähnen, Tuareg ist auch eine Bezeichnung, die von außen kommt. Die eigene Bezeichnung ist Kehl Tamaschek. Kehl steht für Volk im Prinzip oder Menschen, Leute und Tamaschek oder Tamaschak für die Sprache, also diejenigen, die Tamaschek sprechen. Und es gibt sicher viele verschiedene Dialekte davon, aber das ist so dieses gemeinsame Bindeglied, diese gemeinsame Sprache und natürlich auch eine gemeinsame Kultur. Die Tuareg sind in der Tat nach wie vor zum großen Teil Nomaden und leben sozusagen in Gebieten, die heute auch im Südrand der Sahara im Wesentlichen.
Also das, was man Sahelzone.
Ja, also ein Teil davon ist Sahelzone, aber gehört eigentlich noch mehr dazu. Und das ist heute auf 5 Staaten eigentlich verteilt. Mali, Niger, Algerien, ein klein bisschen in Burkina Faso. Es gibt einige in Mauretanien und auch in Libyen. Ja. Aber im Zentralbereich ist so Mali und Niger, wo sehr viele Tuareg leben, in dem jeweils nördlichen Bereich dieser Staaten, der sozusagen dann wiederum das Südland der Sahara ist. Und diese nomadische Lebensweise ist auch heute noch weit verbreitet. Das wird gerne auch von Entwicklungshilfeorganisationen des Öfteren mal so als rückständig und der Entwicklung hinderlich angesehen. Wenn man sich aber dort die Region anschaut, dann ist eigentlich nichts anderes möglich, als mit den Viehherden eben auch weiterzuziehen und nicht eine Region sozusagen zu überweiden. Mhm. Und dadurch hat sich dieses nomadische oder halbnomadische aufrechterhalten und ist eigentlich auch in der Form die einzige Überlebenschance in der Wüste oder Halbwüste.
Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, ganz einfach die Wüste oder die Halbwüste. Das heißt, es ist eine Frage Zugang zu Wasser, ist es überhaupt klimatische Bedingungen, die auch für Weiden, dass überhaupt etwas wächst. Also das ist also wenn man davon ausgeht, ist das die Not, die aus den wie sagt man Naturbedingungen ergeben, die sich aus den Naturbedingungen ergeben. Und da macht natürlich dann etwas, was wir jetzt gerade im Vorgespräch du schon angesprochen hast, zum Beispiel große Trockenheiten, die es jetzt in den letzten Jahren gegeben hat, wirken sich unmittelbar auch auf die Lebensbedingungen ganz katastrophal natürlich auch erstmal aus.
Also in den letzten 50 Jahren hat es ungefähr 3 ganz große Trockenheiten gegeben. die also zu großen Hungersnöten geführt haben, also natürlich zum notfallweisen Abschlachten von den Viehherden, die sich zum Teil auch davon nicht mehr erholt haben. Es gab auch im Jahr 2005 eine kleine, sage ich mal, Hungersnot, auf die die internationalen Organisationen relativ schnell und zügig reagiert haben, die also keine katastrophalen Folgen hatte oder keine allzu katastrophalen Folgen. Aber grundsätzlich ist die ganze Lebensgrundlage von den Tuareg und anderen Völkern, die dort am Rand der Wüste leben, natürlich sehr beeinträchtigt. Und für mich persönlich war es sehr beeindruckend, im negativen Sinn zu sehen, dass es Flüsse und Seen gibt, in denen seit 20 oder 30 Jahren kein Wasser mehr fließt. Und wo noch deutlich beispielsweise das Flussbett erkennbar ist, aber aufgrund der ganzen klimatischen Veränderungen heute praktisch kein Anbau von irgendwelchen Pflanzen oder Getreide oder sonst irgendwas mehr möglich ist. Auch Oasen sind davon betroffen. Und insofern ist also das Überleben da extrem schwierig geworden.
Du hast ein Beispiel genannt, ich glaube, das ist in bestimmten eingeweihten Kreisen auch so ein gewisser Geheimtipp. In Timbuktu gibt es immer ein Festival. Ist ein Geheimtipp, habe ich eine richtige Erinnerung?
Halber Geheimtipp, würde ich sagen. Ja. Es ist schon inzwischen relativ bekannt geworden, glaube ich, das Festival von Esakan, Festival Dans le Désert, also Festival in der Wüste. Es findet jedes Jahr im Januar statt, so 10. 12. Januar um den Dreh rum. Und ist tatsächlich 60 Kilometer nordwestlich von Timbuktu, einer kleinen Oase, wo heute auch immer noch Menschen wohnen, die aber weitgehend ausgetrocknet ist. Und dort findet eben dieses Festival 3-4 Tage statt, mit vielen bekannten Musikgruppen auch und vielen Tuareg, die dorthin kommen und vielen inzwischen auch Touristen, die das natürlich besuchen. Für die Tuareg ist es aber auch so ein Punkt der Zusammenkunft und der Besprechung und wo auch andere Dinge, zum Beispiel Themen wie Ernährungssicherheit oder zukünftige Entwicklung und so weiter besprochen werden.
Gut, ich denke, wenn der Bogdan gerade uns ein bisschen jetzt hilft, du hast ja viel Musik mitgebracht, dass wir jetzt vielleicht mal einen kleinen Break machen. Nach dieser allgemeineren Einführung vielleicht jetzt dann ein kleines Musikstück spielen. Hast du da irgendwas Spezielles ihm gesagt?
Ja, ich glaube, es gibt eine sehr bekannte Band, Tinariven, die auf dem Festival Dans le Désert gespielt hat, immer wieder mal, die auch in Europa und auch weltweit schon unterwegs war. Es sind alles Männer aus der Rebellion, die damals 1990 bis 1995 dort aktiv waren und die derzeit mit ihrer Band unterwegs sind.
Yeah.
Morgenradio, Radio Dreieckland, Morgenradio. Im Studio hier in dieser kurzen Zeit von 9 Uhr Günter Wippel. Günter Wippel beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit den von außen genannten Tuaregs, das richtige Wort der Selbstbezeichnung. Kannst du es nochmal gerade wiederholen?
Kel Tamashek.
Kel Tamashek, also die Menschen, die Tamashek sprechen. Tamashek sprechen. Wir haben jetzt ein bisschen kleinen Einblick, wie es in so einer kurzen Sendung oder so kurzer Sendezeit immer nur geht, ein bisschen was über die Kel Tamashek erfahren oder Tuareg, wie sie bei uns genannt werden. Jetzt kommen wir zu dem Thema, dass der unmittelbare Anlass ist. Es gibt in Meldungen bei uns eigentlich relativ wenig, in Frankreich wahrscheinlich eher mehr, wegen der Kolonialgeschichte und den Interessen, die es dort gibt. Der Areva-Konzern zum Beispiel schürft oder hat geschürft oder schürft immer noch und kontrolliert den Uranabbau im Nord-Niger, dass es hier wieder Konflikte gibt, dass es Massaker im Norden von Niger gibt an Zivilisten der Tuareg. Fangen wir aber trotzdem nochmal mit einem Punkt an. Du hast ja gesagt, diese Musik kommt, die wir gerade eben gehört haben, auch von einer Gruppe, die aus der Rebellion im Nordniger kommt. Zunächst mal, wie ist diese Rebellion, die es da zwischen 90 und 95 gegeben hat und wo es einen Abschluss in Form eines Friedensvertrages gegeben hat, wie ist es zu dieser Rebellion gekommen? Worum ging es da dran?
Ja gut, die wirtschaftliche Situation, wie das vorhin schon angeklungen ist, von den Tuareg war natürlich sowohl in Mali als auch in Niger durch diese Trockenheiten, Dürreperioden im letzten Jahrhundert sehr schwierig. Und dann sind viele ausgewandert sozusagen vorübergehend nach Algerien, nach Libyen, um dort zu arbeiten und zum Teil auch in der Armee zu dienen und dergleichen. Und dann gab es aber hinterher das Bemühen, diese Menschen alle wieder zurückzubringen nach ihrer ursprünglichen Heimat, also nach dem Norden von Mali oder Niger. Mhm. Und die sind dann dort auch zurückgebracht worden mit dem Versprechen, dass dort halt eine wirtschaftliche Entwicklung unterstützt wird, dass es Arbeit geben wird und so weiter und so fort. Und sind dann letztendlich aber in einer Art Flüchtlingslagern oder Rückkehrerlagern gelandet und dort ziemlich lang verblieben. Die Lebensmittellieferung war wohl zum Teil sehr knapp und es gab dann auch eine Hungersnot, in der Lebensmittellieferungen, die von europäischen Staaten oder von der internationalen Gemeinschaft gekommen sind, halt die Menschen, die dort gehungert haben, nicht erreicht haben, sondern die Ware ist dann auf Märkten in der Hauptstadt Bamako oder in anderen großen Städten verkauft worden. Und da gab es dann irgendwann mal eine kleine Demonstration, Manifestation, wie das auf Französisch schon heißt, zwischen Tuareg und Polizei, wo es zu einem Handgemenge kam. Es kam, glaube ich, zu einem Schusswechsel mit einem Toten. Und jedenfalls hat die nigrische Regierung sich dann bemüht gesehen, sofort massiv einzugreifen. Das sah so aus, dass sie Truppen in diese Gegend, nach Tintawaraden geschickt haben, die letztendlich zwischen 2.000 und 3.000 Tuareg einfach niedergemetzelt haben, egal wer es war. Das waren in aller Regel unbewaffnete Leute, viele Frauen und Kinder dabei. Und das war letztendlich der Auslöser für die Tuareg-Rebellion. Die Tuareg haben sich dann zurückgezogen natürlich in die Wüste, die sie bestens kennen, und haben bewaffneten Kampf aufgenommen, der sich über 5 Jahre lang hingezogen hat, sowohl in Mali als auch in Niger, und in beiden Staaten 1995 dann zu einem Ende gekommen ist durch jeweilige Friedensverträge. Aber auf beiden Seiten, also viele Opfer gefordert hat und vor allem sehr viele zivile Opfer. Wobei zu sagen ist, dass die Armee eben das Vieh abgeschlachtet hat, Brunnen zerstört hat, was natürlich in der dortigen Umgebung tödlich ist, und versucht hat, eben die Existenzgrundlage von den Menschen da auch zu vernichten.
Kann man sagen, dass der Hintergrund für dieses Vorgehen der nordnigrischen oder der nigrischen Armee gewesen ist, dass es die Bodenschätze in diesem Gebiet gibt, also sprich die Uran, dass das ein Faktor ist, oder ist das eher eine Frage der Selbstständigkeit, so der Machtausübung zu demonstrieren, das ist unser Staatsgebiet und wir üben hier Herrschaft aus, oder wie?
Ich glaube, das hatte damals mit diesem Uranabbau-Thema noch relativ wenig zu tun. Ja. Denn Koshima oder Areva, wie die Firma ja heute heißt, ist schon seit über 30 Jahren dort relativ ungestört tätig und standen da auch nicht im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen eigentlich. Sondern es ging natürlich um so einen lang anhaltenden, unterschwelligen Konflikt auch zwischen den Tuareg einerseits und der afrikanischen Bevölkerung andererseits, wo viele Vorbehalte und Feindschaften schon vorhanden sind oder waren. Und die dann in dieser Massakern sich dann letztendlich ausgewirkt haben. Und die, so beide Regierungen haben wohl auch Milizen mit Waffen ausgestattet, die dann einfach Zivilbevölkerung abgeschlachtet haben. Und kann man wirklich nicht anders sagen, es sind da Beispiele von Bekannten erzählt worden, die also mit knapper Not dann entkommen sind und andere eben nicht entkommen konnten. Ja.
Das Ganze ist 95, wie gesagt, hast du ja schon gesagt, mit Friedensverträgen abgeschlossen worden. Was war der Kern dieser Friedens- oder Waffenstillstandsvereinbarung? Ja.
Also es sind richtige Friedensverträge gewesen und in Mali auch relativ groß gefeiert, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt heute in Timbuktu immer noch dieses Denkmal. Und Gegenstand der Verträge war eigentlich, dass im jeweiligen Norden von den Ländern eine Entwicklung unterstützt werden sollte. Mhm. Also beispielsweise Schulen eingerichtet werden sollten. Die Analphabetenrate, muss man dazu sagen, ist sowohl in Niger als auch in Mali bei irgendwas zwischen 60% und 70%. Mhm. Dass Gesundheitsstationen eingerichtet werden sollten. Dass eine wirtschaftliche Entwicklung um bestimmten Umfang stattfinden soll, dass auch die lokale Bevölkerung, also sprich die Tuareg, dort integriert werden sollen und Arbeitsplätze erhalten sollten. Und dass ein Teil der Rebellenbewegung, also der militärischen Bewegung, dann in die Armee jeweils integriert wird. Mhm. Das ist dann in den Folgejahren nach, so wie die Tuareg das sehen, sehr unzureichend umgesetzt worden. Es gibt zwar Schulen in vielen Siedlungen inzwischen, aber keine Lehrer. Viele von den Schulen sind offensichtlich nicht von der nigerischen Regierung gebaut worden, sondern von NGOs, also von Nichtregierungsorganisationen aus dem Westen. Es gibt Gesundheitsstationen, wo zwar ein Gebäude steht, ein kleines, aber keine Einrichtung vorhanden ist, keine Ärzte, keine Krankenschwestern. Und damit ist es natürlich relativ sinnlos. Es ist ein kleiner Teil der Rebellenbewegung in die nigerische Armee integriert worden, in Anführungszeichen, was aber letztendlich so aussah, dass ungefähr 1000 Tuareg zum Beispiel in der Einheit nach Niamey, also sehr weit entfernt in die Hauptstadt von Niger, in die Kaserne verbracht worden sind. Das sind alles sehr fragwürdige Dinge, die natürlich eine Integration bedeutet haben. In Mali sieht das teilweise ganz anders aus. Und so hat sich diese Unzufriedenheit im Laufe der Jahre also weiter wieder aufgebaut. Und ich denke, seit im Frühjahr 2007,
jetzt dieses Jahr,
dieses Jahr, also neuen Zündstoff noch dadurch erhalten, dass die nigerische Regierung mehreren ausländischen Firmen, chinesischen, US-Firmen und kanadischen Firmen Explorationslizenzen für Uran und andere Bodenschätze gegeben hat, die alle im Prinzip im Norden von Niger liegen.
Und das ist jetzt eine jüngere Entwicklung. Du sagtest, ja. Kojima hat schon ziemlich lange Schürfrechte dort gehabt, oder jetzt Areva, wie sie jetzt heißen. Aber jetzt sind auch weitere Schürfrechte vergeben und Explorationsrechte vergeben worden an andere Unternehmen.
Ah, ja. Das ist nur eine ganz andere Geschichte sozusagen. Niger war ja eine französische Kolonie.
Ja.
Und als Niger in den 50er Jahren sozusagen in die politische Selbstständigkeit entlassen worden ist, hat sich Frankreich durch Verträge sozusagen Monopolrecht gesichert, dort Bodenschätze abzubauen. Und dieses Monopolrecht hat die Kojima, jetzt Areva, in Niger wahrgenommen und dort seit rund 30 Jahren im Norden von Niger in Alit ein großes Uranbergwerk, genau genommen sind es zwei Bergwerke, betrieben. Die nigerische Regierung finanziert aus diesen Einnahmen einen erheblichen Teil ihres Staatshaushaltes, war aber wohl auch damit unzufrieden, weil sie gemerkt haben, dass der Uranpreis massiv gestiegen ist, wovon die nigerische Regierung offensichtlich ziemlich wenig profitiert hat. Und die nigerische Regierung hatte ihrerseits offensichtlich das Bemühen, dieses Monopol von Areva zu brechen. Und hat im Frühjahr diesen Jahres spätestens, vielleicht auch schon im vergangenen Jahr, Explorationslizenzen vergeben, unter anderem an eine staatliche chinesische Firma, an kanadische und amerikanische Firmen. Und die sind dort aktiv geworden. Und es ist den Tuareg, die dort vor Ort leben, natürlich nicht entgangen. Und die haben eine Ausweitung des Uranabbaus und anderer Ausbeutung von Rohstoffen befürchtet und hatten im vergangenen 2 Jahren Studien sozusagen über die Gefährlichkeit von dem Uranabbau durch eine französische Wissenschaftsorganisation, CRIRAD, vornehmen lassen, die gezeigt haben, dass in Alit und in der Umgebung das Trinkwasser radioaktiv belastet ist, dass die Umgebungsluft radioaktiv belastet ist, dass radioaktiver Staub von diesen Abfallhalden in der Siedlung rumfliegt und natürlich Menschen, Tiere, alles was da lebt, stark belastet.
Das ist also praktisch, das ist auch nochmal ganz interessant, also es gibt schon diese in der Entwicklung, auch in der Umsetzung, es gibt Zusammenarbeit auch mit bestimmten Organisationen in Frankreich selbst, die da positiv wirken in Bezug auf die Position und Stärkung der Rechte, man muss jetzt einfach präziser sagen, Mouvement de Nigériens pour la Justice ist diese Organisation, die politische Organisation der Tuareg im Niger, MNJ abgekürzt, die also da unterstützend auch hilft und mit dem Wissen, was in Metropolen vorhanden ist, also auch unterstützend eingreift. Jetzt, das ist also eine Entwicklung, da laufen praktisch eine 2 Entwicklungen parallel. Auf der einen Seite das Bestreben der nigerischen Regierung, nicht nigerianische, sondern Niger, muss man immer auch, nigerischen Regierung, bisschen größer zu partizipieren an den natürlichen Ressourcen, sprich in diesem Fall Uran. Auf der anderen Seite die mangelhafte Umsetzung des Friedensvertrages von 95 in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung der Tuareg selbst. Also läuft da praktisch parallel oder beginnt sich da zu entwickeln. Wie ist jetzt die Entwicklung gewesen? Ich habe gelesen in euren Unterlagen, dass es denn ein Notstandsregime jetzt im Niger gibt. Also im August ein 3-monatiger Notstand ausgerufen worden ist und dass jetzt, was jetzt als Meldung kommt aus September, Oktober, dass also jetzt wieder Übergriffe der nigerischen Armee auf die Zivilbevölkerung, insbesondere der Tuareg, stattfindet, im Rahmen dieser Notstandsregime offenkundig stattfinden.
Ja, also es hat sich halt so entwickelt, dass die Tuareg zunächst mal versucht haben, über längere Zeit auch per Briefen und auf politischem Weg eine Einhaltung von dem Friedensvertrag durchzusetzen. Das ist nicht gelungen. Und so kam es also im Februar zur ersten militärischen Auseinandersetzungen, Schießereien in der Gegend von Agadez und so weiter. Und die nigerische Armee hat darauf reagiert, indem sie natürlich Militär in die Region entsendet hat, dann später für 3 Monate auch diesen Notstand ausgerufen hat, allerdings nur für die Militärregion Agadez, also für den Norden von Niger. Und die Armee ist dort zugange, kämpft dort mit den Rebellen von MNJ, also dem Mouvement de Nigériens pour la Justice, dem übrigens eben nicht nur Tuareg angehören, sondern auch andere Gruppen, die mit der Regierung da unzufrieden sind. Und es kam zuerst zu einer Schießerei an einer Wasserquelle in Tessier Said, wo die Armee 3 alte Männer gefangen genommen hat, von denen unbedingt wissen wollte, wo die Rebellen sich befinden. Die wussten es nicht, haben es oder wollen es nicht sagen, das ist nicht ganz klar. Jedenfalls haben sie die 3 Männer gefoltert, offensichtlich erschossen hinterher und einen auch in Stücke gehackt und einfach liegen lassen. Das war natürlich für die Tuareg ein Anlass, das nicht einfach hinzunehmen. Das kam dann zu einer Schießerei, bei der Soldaten von der nigerischen Armee natürlich getötet wurden. Geiseln, was nicht zutrifft, weil keine Bedingungen für ihre Freilassung gestellt worden sind. Die Schwerverletzten sind sogar direkt ans Internationale Rote Kreuz übergeben worden. Und die Gefangenen sind inzwischen fast alle freigelassen worden. 2, die Offiziere, die diese Ermordung von den alten Männern letztendlich angeordnet hatten, die sind noch in Händen der Rebellenbewegung, soweit ich weiß, und sollten eigentlich im internationalen Gerichtshof überstellt werden. Schlimmer noch kam es dann Ende September zu einer Schießerei, beziehungsweise zu einem Überfall, muss man sagen, der nigerischen Armee auf einmal auf ein Camp und einmal auf einen kleinen Transportkonvoi, wo alle Leute zum Aussteigen gezwungen worden sind, nach Hautfarbe, heller oder dunkler sortiert worden ist, nach Tuareg oder nicht Tuareg, und ungefähr 20 als Tuareg vermutete Personen von der Armee sofort erschossen worden sind, ohne dass in irgendwelche Kriegshandlungen oder sonst wie verwickelt geworden gewesen wären. Und im selben Zuge, ein paar Tage später, hat dieselbe Armeegruppe Camps von Tuareg eben in der Wüste überfallen und alle Männer, Frauen und Kinder, die dort waren, erschossen, ungefähr 20 an der Zahl. Es ist sehr schwierig, irgendwelche Informationen von dort zu bekommen, weil die nigrische Regierung vor allen Dingen auch mit drastischen Maßnahmen gegen Journalisten reagiert hat. Ganz wichtig, RFI, Radio France Internationale, die also sich erlaubt haben, über diesen Konflikt überhaupt auch nur zu berichten, hat einen Monat Sendeverbot gekriegt. Der Moussa Kaka, der Journalist und Reporter für RFI war, übrigens auch für die Deutsche Welle, ist jetzt inzwischen eingesperrt worden. Ein hoher Militär hat ihn mit dem Tod bedroht. Und wenn er nun das nach dem Willen der nigrischen Regierung gehen könnte, würde ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Hochverrat oder ähnlichen Dingen bevorstehen. Und verschiedene andere Journalisten, die ebenfalls überhaupt nur über den Konflikt berichtet hatten, sind ebenfalls eingesperrt worden. Und ein oder zwei Zeitungen, AIR Info und andere, haben ein Erscheinungsverbot bekommen.
Und es ist ein generelles, glaube ich, wenn ich das richtig informiert bin, für diese Region Besuchsverbot für ausländische Journalisten erlassen worden.
So ist es, ja.
Und auch für inländisches, muss man dazu sagen. Also das heißt, das ist die Entwicklung, die jüngere Entwicklung in den letzten Monaten. Gibt's da irgendwo, wir sind immer jetzt schon wieder am Ende unserer Sendezeit, gibt's da irgendwo eine Möglichkeit oder siehst du da irgendwo Möglichkeiten, wie das gestoppt werden kann und wieder eine Lösung ist?
Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Also grundsätzlich, wir haben uns hier drum bemüht und unter anderem gibt es eine Petition, die in Zusammenarbeit mit französischen, Schweizer und Unterstützern und mit Tuareg selbst erarbeitet worden ist, einfach eine friedliche Lösung dieses Konflikts anzustreben. Die nigrische Regierung weigert sich ja bisher mit der MNJ-Bewegung überhaupt zu reden. Brandmarkt ist immer als Banditen, Drogenschmuggler und ähnliches und so weiter. Wenn man sich nähere Informationen holen will, gibt es eine Website bzw. einen Blogspot. Das läuft unter dem Namen newsgroup-nordniger.blogspot.com. Und dort gibt es also auf Deutsch auch Informationen. Ansonsten für diejenigen, die Französisch beherrschen oder einigermaßen gut lesen können, hat MNJ einen eigenen Blogspot, m-n-j.blogspot.com.
Das tun wir dann am besten mal auf die RDL-Webseite. Ja. Da haben wir auch dieses Gespräch angekündigt, werden wir es überarbeiten und wird es unter Mora 3X, diese beiden Links dann einfach am besten verlinkt werden. Also für Leute, die da jetzt ein bisschen mehr haben, Informationen sich jetzt holen wollen, nachdem sie jetzt ein bisschen Informationen dazu bekommen haben.
Zuletzt vielleicht noch am 10.12. gibt es, also Tag der Menschenrechte, gibt es einen Vortrag im Weltladen 1930 in der Gerberau zu dem Thema Tuareg, und da wollen wir sicher etwas über die Geschichte erzählen, aber auch natürlich über die aktuelle Situation berichten und Fragen beantworten, und auch diese Petition wird dort sicher zum Unterzeichnen ausliegen.
Ja. Nochmal ganz kurz, es scheint mir doch ein bisschen so, die Haltung der nigrischen Regierung kann natürlich auch, es ist immer so eine Gratwanderung, aber natürlich ist es verbunden mit Interessen, wie zum Beispiel diesen Uraninteressen von Frankreich oder auch jetzt China und USA oder wer da sich um Schürfrechte bemüht. Also das heißt, es wäre sehr wohl ein Verhalten der internationalen Gemeinschaft möglich, wo das anders wäre. Versteht? Das kann man doch wohl so sagen, oder? Also wenn man diese Regierung sich angucken würde.
Naja, die Regierung hat natürlich gerne Geld genommen von, sag jetzt mal, von den Chinesen, von der chinesischen Regierung, wobei von der MNJ auch diese Vorwürfe natürlich bestehen, die man schlecht beweisen kann, dass dieses Geld zum Teil in die Taschen, in die privaten Taschen von Regierenden fließt. Die Welt guckt meistens weg, muss man leider sagen. Im deutschsprachigen Raum gibt es sehr wenig Nachrichten, deshalb eben auch diese Seite, die wir gemacht haben, auf Deutsch. In Frankreich ist es sehr viel mehr an Informationen darüber, weil es natürlich auch französischsprachig leichter ist. Es ist im Grund kein großes Interesse an der Million oder 2 Millionen Touareg, die da in der Wüste leben. Und es gibt natürlich auch Interesse an anderen Rohstoffen. Es gibt auch in der Region teilweise Öl. Und da kann man sich denken, wer an dem Öl interessiert ist. Das heißt, US-Militär ist dort in der Region. Mhm. Zwar nicht massiv mit Truppen, aber ist vorhanden und hat dann natürlich ein Auge auch auf jedweden Rohstoff, der von strategischer Bedeutung ist.
Günter Wibbel, ich bedanke mich für den Besuch, für diese komprimierten Informationen. Unsere Sendezeit ist leider schon längst vorbei. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Und gerne. Denke, wir werden vielleicht da auch nochmal wieder drauf zurückkommen.
Gerne.
Im Umfeld der Veranstaltung, die ihr dann im Weltland macht. Okay, ich bedanke mich. Tschüss.
Danke. Und auch ein Teil gefangen genommen worden ist. Die Gefangenen, die Medien sprechen da gern von